Es ist Mittwoch, der 6. März.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und mit diesen beiden lohnt es sich zu reden und es lohnt sich auch den beiden zuzuhören, denn nicht nur der Herrgott hat sie zusammengeführt. Eine kurze Einführung. Er ist unlängst Captain Bleie Gabor Steingart von der Planke gegangen, von der Pioneer One, da war er einst Chefredakteur, nun ist er Chefredakteur bei Table Media, das Medium, in dem man in die Tiefe geht, und mit seinem Heiratsschwindler, Gebrauchtwagenhändler Charme hat er sie von der FAZ weggelotst. Dort hatte sie einen gut dotierten Posten. Jetzt ist sie bei Table Media als Vize-Chefredakteurin, wenn ich mich nicht irre, Helene Bobrowski und Michael Bröker. Das dynamische Duo von Table Today, einem, und jetzt halten Sie sich fest, einem News-Podcast. Sowas soll es geben. Herzlich willkommen.
Hallo Micky.
Herzlich willkommen.
Wie schön, dass ihr da seid, und natürlich gleich, wir kommen auf das zu sprechen, was die Nation bewegt hat, und ich stelle die Frage, Helene, wo warst du, als Instagram down war?
Nicht auf Instagram.
Da, weil du eh nie bei Instagram bist, ne?
Doch, ja, also ich bin ja Newcomer auf Instagram. Mhm. Seit ich bei einem coolen Medium arbeite, muss ich auch selber cool sein, und deswegen bin ich seit, glaube ich, 6 Wochen auf Insta.
Ja.
Und aber ich bin da halt nicht oft genug. Also ich bemühe mich wirklich, habe schon ein paar Reels gepostet. Ja. Ja. Aber ich muss erst so ein bisschen mich auf dieses coole Niveau eingrooven, weißt du? Mhm. Ja. Ich lerne da natürlich viel von meinem tollen Kollegen.
Mick Bröker södert ja fleißig vor sich hin bei Insta, das können wir alle was sehen.
Nein, nein, nicht? Im Gegenteil. Ich wollte sagen, wir sind halt LinkedIn statt Insta. Ne? Wir sind Deep Journalism, weißt du?
Ja,
uns geht's nur um Inhalte.
Ja, selbstverständlich. Ja, aber LinkedIn ist ja, soweit ich weiß, die einzige Plattform, auf der ich nicht vertreten bin. Und das ist ja wirklich, also ein...
Auch
das
mal
ist
schön.
Ja wirklich,
auch
ja,
mal
aber
schön.
Das ist ja wirklich ein seltsames Medium. Also da wird ja selbst die Geburt des eigenen Kindes als erfolgreicher Lounge verkauft. Das ist ja wirklich die absolute Schmierenkomödie.
Micky, alles zahlt auf die Karriere ein und alles ist immer in einem logischen Schritt des eigenen Curriculums.
Ja, das hat man mir aber auch gesagt, bevor ich zur letzten Instanz in WDR gegangen bin. Da sagte mir Steffen Alaschka auch, alles zahlt auf die Karriere ein. Das hat mich ganze Jahre gekostet. Na, aber ich fand es interessant, weil Instagram, ich wollte erst sagen, Leute, mach Instagram wieder fertig, Essen steht vor mir, aber die haben noch nicht auf mich gehört. Was ich interessant fand, war, dass 2 Minuten nachdem Instagram und natürlich dann auch Facebook und alles down war, standen plötzlich die Zeugen Jehovas bei mir vor der Tür.
Oh.
Und ich dachte, ist das möglich? Haben die es möglicherweise? Das
auch
erste
das,
Mal,
im, das,
ich musste 46 Jahre alt werden, dass das erste Mal die Zeugen Jehovas bei mir...
Wachturm.
Und haben sie dich bekehrt?
Nee, es war wie immer, es klingelte an der Tür, ich dachte, es sei der DHL-Bote, bin wie üblich schon mal 1,5 Stockwerke entgegengekommen, da kamen sie mir auf, ich habe wirklich erst gedacht, die Kripo kämen, weil die zu zweit waren, und dann waren die aber zu freundlich und fingen dann schon an mit Jesus schon so, und da habe ich schon gesagt, das ist ganz, also als das Wort Jesus fiel, da habe ich erst gedacht, die wollten mich für die RTL-Passion casten, und dann habe ich gesagt, machen Sie sich keine Mühe, weil das ist ja auch hoch da, wo ich wohne. Lassen Sie es gut sein, aber gute Reise, viel Glück.
Ich wundere mich, dass die überhaupt reden dürfen. Bei mir standen die früher vor dem Jugendzentrum immer mit ihrem Wachturm in der Hand und sie durften keinen ansprechen.
So.
Standen einfach im Weg. Und es war irgendwie moralisch, ethisch in ihrer Religionsgruppe nicht darstellbar, dass sie Menschen ansprechen. Aber okay, bei dir ist das offenbar anders.
Standen einfach im Weg, und dubiose Religionszugehörigkeit ist eine perfekte moderative Brücke.
Das gibt's doch gar nicht.
Diese Typen sind auf bizarre Art verrückt. Elon Musk kritisiert Öko-Terroristen. Das schreibt die Welt. Und es geht natürlich um den Blackout in Grünheide. Elon Musk hat die Verursacher des Produktionsstopps seiner Fabrik in Brandenburg scharf kritisiert. Diese Typen sind auf bizarre Art verrückt. Warum sollten Öko-Terroristen ein Umspannwerk niederbrennen, das für Elektrofahrzeuge und die Allgemeinheit genutzt wird? Zuvor hatte der Tech-Milliardär auf seinem Portal geschrieben, das sind entweder die dümmsten Öko-Terroristen der Welt, oder sind Marionetten derer, die keine guten Umweltziele haben. Ja, es gab ja einen Brand an einem Strommast in der Nähe des Tesla-Werks in Grünheide. Und das wurde niedergebrannt von der linksextremen Vulkangruppe. Und die Frage ist, hat sich da am Ende die fossile Energie durchgesetzt?
Ja, gute Frage. Also ich meine, die ganze Geschichte mit Grünheide und Tesla ist natürlich mit einer gewissen Paradoxie behaftet, weil einerseits werden dort klimaneutrale oder jedenfalls klimaschonende Autos hergestellt. Und andererseits wird natürlich Elon Musk seit Anfang an vorgeworfen, dass er den Boden austrocknet, dass das alles mit der Batterie und so weiter. Also es
Grundwasser
gab ja
auch verseucht möglicherweise.
Grundwasser, ne? Verseucht, jedenfalls ins Grundwasser reinbohrt. Ich glaube, die Austrocknung im sowieso schon trockenen Brandenburg, also wie hieß es damals beim alten Fritz, die Sandkiste, glaube ich, oder so ungefähr der Republik. Sandiger Boden, wächst der Spargel gut, aber für alles andere ist es blöd, auch für Waldbrände. Und deswegen war die Kritik von Anfang an da. Und das ist natürlich ein gefundenes Fressen für linke Gruppen, linksextreme Gruppen, die sich darauf werfen, auf das, was es schon gibt. Und das Ressentiment weiter schnüren. Es ist natürlich einfach eine wahnsinnig bescheuerte Aktion. Und abgesehen
total
davon natürlich strafbar.
Ja, absolut, klar. Total. Es ist aber so, der innenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, der sagte, es sei erkennbar, dass es sich bei vielen Gruppierungen nicht um Klimaaktivisten handelt, die sich radikalisiert haben, sondern um linksextremistische Gruppen, die im Deckmantel des Klimaschutzes Anschläge begehen. Weil da liegt ja immer der Verdacht nahe, dass man sagt, das sind jetzt im Grunde genommen so Fridays for Future, letzte Generation, die sich radikalisiert haben. Aber wenn selbst der innenpolitische Sprecher der FDP sagt, nein, Freunde, ganz so ist es nicht, dann kann man ja zumindest in diesem Fall mal davon ausgehen, dass es jetzt nicht der Klimaaktivismus ist, der sich da radikalisiert hat, sondern eine andere Form des Linksextremismus, vor dem ja auch Nancy Faeser, unsere Innenministerin, durchaus auch zu warnen bereit ist.
Ich glaube, die Vulkangruppe als allerletzte Generation sucht ein Betätigungsfeld, wie so viele Linksgruppen, das jenseits der Klimaökologie ist. Ich meine, jede andere Maschinenfabrik würde dort ja auch angeblich das Grundwasser in irgendeiner Weise in Mitleidenschaft ziehen oder nicht. Und jetzt haben sie immerhin eine Elektrofabrik da irgendwie attackiert. Ich finde, machen sie als nächstes jetzt irgendwie eine Windradfabrik, sprengen sie die in die Luft, weil BlackRock da investiert ist. Sie suchen sich schon Themen, die eigentlich in einer linkssozialistischen Ecke sind und die gar nicht nichts mehr mit Klimaschutz und Ökologie zu tun hat. Ich finde es wirklich irre. Aber Elon Musk ist halt auch so ein Typ, der polarisiert und der holt selbst aus der letzten Generation noch eine Splittergruppe hervor. Das ist schon erstaunlich, wie sehr dieser Mann polarisiert. Obwohl er eigentlich sehr viele Jobs schafft in Brandenburg.
Ja, er schafft viele. Ja, das stimmt. Er schafft viele Jobs. Er schafft natürlich andererseits auch durchaus ein gewisses Unheil auf dem einen oder anderen Feld. Also
du meinst X.
Unter anderem, ja klar, unter anderem. Ja, ich sag mal, auch das Thema Betriebsrat wird bei ihm jetzt nicht gerade hochgehängt, ne? Und ein paar andere Dinge. Er ist eine sehr, sehr ambivalente Figur. Für manche ist er der Satan, so weit würde ich jetzt auch nicht gehen. Er hat auch durchaus was auf der Habenseite. Aber das Polarisieren kommt natürlich nicht von ungefähr. Oder bin ich da zu milde, Helene?
Nein, ich finde es beides. Er ist ein Visionär, aber er ist natürlich auch ein Zerstörer irgendwo und ein wahnsinnig rücksichtsloser Mensch. Wahrscheinlich haben so Typen auch eine, wie man sagt, Deformation professionell, ja. Also wenn man immer der Chef ist, wenn man der Reichste ist, wenn man der Größte ist, der Beste ist oder sich selber so vorkommt, wenn man zum Mond und sonst wohin vielleicht irgendwann zum Mars fliegen kann, dann hebt man halt ab und findet alles andere absurd.
Hätte ein Schiff auf der Spree nicht gereicht, Mick? Hätte ein Schiff auf der Spree nicht gereicht, ne?
Das wäre für Elon Musk wirklich deutlich zu klein gewesen. Das waren ja nur 40 Meter. Da passt sein Ego auch nicht rein, ehrlicherweise. Und glaub mir, ich kenne mich mit Egos aus. Hab selber auch einen.
Ich wollte gerade sagen, das ist uns nicht verborgen geblieben. Ich musste, als ich die Meldung wahrnahm, dachte ich, ist es aber möglicherweise auch eine neue, auch von mir aus, Deformation des Zeitgeistes, dass jegliche Form des Widerstandes, des Missbilligens sich jetzt auf diese Art und Weise äußert. Das kommt mir gar nicht mehr so zufällig vor und ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so eine Spezialdisziplin des Linksextremismus, denn es ist ja gleichzeitig auch so, dass die Bauernproteste mittlerweile auch komplett eskalieren. Auf eine Art und Weise, dass man wirklich einfach nur noch sagen könnte, habt ihr einfach komplett einen an der Pfanne, irgendwie auf der B5 Mist auszukippen, dass die Leute da reinkrachen. Und das ist alles irgendwie von einer Gleichzeitigkeit, dass man wirklich das Gefühl hat, dass das, was man früher vielleicht noch mit Pappplakaten und lautstarken Protest ausgedrückt hätte, sich immer häufiger auch auf die Art und Weise ausdrückt. Oder ist es
Zufall? Wobei man es sind zwei Dinge. Das eine ist natürlich, dass wir insgesamt in einer Empörungsgesellschaft leben und immer die Emotionen direkt total schnell hochgehen. Und das andere ist, dass man, glaube ich, total aufpassen muss, über wen man da spricht. Also die sogenannten Bauernproteste sind häufig überhaupt nicht von Bauern veranstaltet, sondern von irgendwelchen Leuten, die sich auf dieses Ticket setzen. Mhm. Das sind teilweise bekannte Rechtsextremisten darunter, das sind irgendwelche Leiharbeiter, das sind, ich weiß nicht was, aber auch in Biberach, wo die grüne Veranstaltung ja abgesagt werden musste wegen der Proteste, waren das überhaupt gar keine Bauern oder jedenfalls in großer Zahl. Und das ist ja das, was auch die Verfassungsschützer übrigens insgesamt beobachten, dass halt verschiedene Strömungen, sei es Klimaschutz einerseits, sei es aber auch auf der rechten Seite, ja, irgendwelche Bündnisse für eine strenge Migrationspolitik einfach gekapert werden von Extremisten, die da den Anschluss zur bürgerlichen Mitte suchen und das einfach ein Rezept ist, das wahnsinnig gut funktioniert. Leider.
Gucken mal, wer da spricht.
GDL-Chef Weselski, mir ist ein Denkfehler unterlaufen. Das beschreibt die Süddeutsche Zeitung. Der GDL-Chef begründet den Arbeitskampf damit, dass die Deutsche Bahn kaum Zugeständnisse mache. Doch das Papier der unabhängigen Vermittler liest sich anders. Nun gibt Weselski einen bemerkenswerten Fehler zu. Ja, er ist ja vor die Kameras getreten am, wenn ich mich nicht irre, Montagmorgen und hat dann gesagt, 35 Stunden wird gestreikt und 35 Stunden soll die Wochenarbeitszeit sein, die die GDL anstrebt. Und die Deutsche Bahn, der Herr Seiler, das ist ja die Nemesis von Klaus Weselski, der ist überhaupt nicht kompromissbereit. Und es gibt ja Schlichter, das sind Daniel Günther und Thomas de Maizière. Und die ihrerseits sagen, naja, ganz so ist es nicht. Also es ist schon so, dass wir gesagt haben, naja, dann einigt euch doch halt eben auf 36 Stunden. Und da hat aber die GDL gesagt, machen wir nicht. Und Weselski ist aber vor die Presse getreten und hat gesagt, also das Maximum, was drin war, waren 36,5 Stunden und dagegen wehre ich mich. Und im Nachhinein stellt Weselski fest, nee, huch, da gibt es tatsächlich einen Vorschlag, da waren es 36 Stunden. Aber irgendwie kommt er von diesem Baum jetzt nicht mehr runter. Aber immerhin gibt er zu, dass das... dass es sein Denkfehler war.
Für mich ist Klaus Weselski inzwischen wirklich, keine Ahnung, der Josef Ackermann der deutschen Gewerkschaftsszene. So unbeliebt war ja ein Gewerkschafter noch nie. Und ich verstehe nicht, wenn selbst langjährige Verdi-Sekretärinnen sich allmählich abwenden, weil sie doch schon 2 Stunden weniger arbeiten dürfen bei vollem Lohnausgleich und der trotzdem als allererstes mal einen Wellenstreik ankündigt, weil der besonders hart ist und besonders wehtut, dann verstehe ich die Welt nicht mehr.
Also sehe ich auch so, Wellenstreik ist natürlich wirklich das allerletzte, weil man sich da noch nicht mal drauf einstellen kann. Die Bahn nicht, aber auch die vielen Menschen in diesem Land nicht. Es gibt immer mehr, die es einfach nicht mehr verstehen. Das Einzige wirklich, und insofern danke für die kleine Rampe, die du mir gebaut hast, lieber Mick, ist natürlich, dass er jetzt mal einen Fehler also zugegeben hat, wenn auch symbolischer Natur. Also er hat eine halbe Stunde sich irgendwie verschätzt. Er sollte vielleicht mal den großen Fehler zugeben. Ja. Und das ist, dass er sich einfach komplett verrannt hat. Er hat sich schlicht verrannt. Er hat die Leute verloren. Es nimmt ihm einfach niemand mehr ab. Und ich habe selber, ja, Arbeitnehmerrechte sind wichtig und es ist auch irgendwie gut, dass es das Streikrecht gibt, aber da kommen wir auch an echte Grenzen, übrigens auch an rechtliche Grenzen. Also es gibt ja schon erste Arbeitsrechtler, die sagen, das, was dem er sich da vorstellt, so geht's halt nicht. Das ist wirklich deutlich unverhältnismäßig.
Genau, das ist doch der schöne Begriff, Helene, ne? Nicht mehr verhältnismäßig. Das müsstest du doch als Juristin eigentlich in Bausch und Bogen mit Gutachten verwerfen, was der da macht. Das ist doch nicht mehr verhältnismäßig.
Naja, zumal es ja beim Streik ja auch am Ende ja immer darum geht, dass die Streikenden und die Bestreikten, in dem Falle die Deutsche Bahn, sich auf einen Kompromiss einigen. Und wenn die einen 35 Stunden fordern, die anderen 38 zu bieten haben und man am Ende die Schlichter sagen, dann nimmt doch 36 und die Deutsche Bahn sagt, okay, 36 und wir sind jetzt gesagt, nee, machen wir nicht. Also und jetzt möchte ich ja dazu sagen, ich bin ja Heavy User, ja, ich fahre ja 70.000, 80.000 Kilometer mit der Bahn und muss natürlich wegen dieser, entschuldige bitte my French, wegen dieser totalen Scheiße natürlich nicht erst am Freitagmorgen, sondern schon am Mittwochabend nach Köln fahren. Zum Glück, lieber Michael, du weißt,
schön,
wie schön das ist.
Das ist doch schön,
kann man im Savoy Hotel eine Heimstätte finden und man ist dort gut aufgehoben. Liebe Grüße an alle. Ich bin nachher wieder da. Aber das geht natürlich gar nicht. Und die eben angesprochenen Wellenstreiks, sprich unangekündigt und nicht die Dauer des Ganzen abschätzend, das ist natürlich das Hinterletzte. Und ich glaube, dass die letzten Sympathien dann wirklich komplett weg sind. Denn wenn du dann am Gleis stehst und die Bahn nicht kommt, obwohl du sie erwartest, dann ist es eigentlich wie immer, ja, sicher. Aber in diesem Falle weiß man, wie Weselski ist. Also das, bis jetzt fand ich es irgendwie auch noch ganz witzig. Aber wissend, und das ist ganz entscheidend, dass die Deutsche Bahn diesem Kompromiss zugestimmt hat und sagt, 36 Stunden ist okay. Und Weselski, weil er sich verhört hat, weil er nicht richtig aufgepasst hat und sagt, 36,5 ist mir zu wenig, steht jetzt da und zieht es trotzdem durch. Dann muss er auch die Größe haben zu sagen, okay, pass auf, ich habe mich verhört, das war scheiße, 36 ist in Ordnung, dann würde er ja trotzdem als Held dastehen. Es würden ja trotzdem alle sagen, er hat ja wirklich Eier so groß wie Medizinbälle und sagt auch noch, ich habe mich verhört, genau. Ist okay.
Also meine These, wer Fehler zugibt, wer auch sich mal korrigiert, der ist deutlich im Vorteil. Großes Plus an Glaubwürdigkeit, aber ja, danke. Aber er hat natürlich, er hat ja halt jede Glaubwürdigkeit tatsächlich verloren. Und ich finde es auch ein Riesenunterschied, wenn die Bahn nicht kommt, ist es immer doof, wenn Stellwerk wieder irgendwas ist oder sonst was. Aber wenn sie nicht kommt aus purer Boshaftigkeit, ja, das ist, aber jetzt sind wir uns wahnsinnig einig, aber so ist es halt, ne? Wieselski, hör uns und dreh um.
Du, ja, die Bahn wird ab sofort kein zuverlässiges Verkehrsmittel mehr sein. Als er das sagte, ich habe gelacht. Ich fand's toll. Das war meine Lieblingspointe dieses, aber wir kommen hierzu.
Die Schlagzeile des Tages.
Und damit natürlich auch ein Satz, der den sicherlich das Thema dieses Tages umreißt. NRW-Ministerpräsident Wüst fordert Migration schneller begrenzen, so zitiere ich den WDR. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hat vor dem Spitzentreffen von Bund und Ländern heute entschiedenere und schnellere Maßnahmen bei der Begrenzung irregulärer Migration gefordert. Noch so ein Jahr on top, immer noch mehr Menschen obendrauf, wird uns an die Grenzen dessen bringen, was überhaupt noch geht, sagte Wüst am Dienstag in der ARD-Sendung Maischberger. Mein lieber Mick, wenn ich mich nicht irre, hast du in eben dieser Sendung gesessen? Ist das der Friedrich-Merz-Moment von Hendrik Wüst gewesen? Das war doch bislang immer der Mann für die soften Töne. Und jetzt passend zur MPK fordert er jetzt plötzlich auch, naja, so ein Maximum von 60.000 Flüchtlingen pro Jahr, so wie Michael Kretschmer, CDU Sachsen, sich das vorstellt.
Micky, du täuschst dich. Hendrik Wüster ist bei dem Thema seit Monaten, seit anderthalb Jahren sehr klar. Nur mit dem einen Unterschied, dass er die Rhetorik des Friedrich Merz eben nicht überbieten will. Und wenn du dir das Zitat genau durchliest, dann beklagt er am Ende nur, dass all das, was Bund und Länder, übrigens auch SPD-regierte Länder, grün-regierte Länder beschlossen haben, vor einem Dreivierteljahr schlicht nicht umgesetzt wird von der Ampel, weil die zu einem Großteil auf dieser Maßnahmen keine Lust haben. Rückführungsabkommen, Migrationsabkommen, Bund-Länder-Kommission, echte Prüfung der Drittstaatenregelung. All das, was schmerzhaft ist, aber eventuell wirken könnte, will die Ampel nicht, weil sie mit den Grünen in der eigenen Regierung hadert. Und darauf weist Wüst seit Monaten hin. Da ist er erstaunlicherweise sehr konsequent. Nur er benutzt nicht die scharfe Rhetorik eines Friedrich Merz. Und natürlich ist eine Obergrenze völliger Blödsinn. Der hat Angela Merkel schon 2018 gesagt, dass das Asylrecht keine Obergrenze kennt. Aber das Asylrecht muss auch nicht naiv sein. Man darf auch Maßnahmen ergreifen, die eventuell dazu führen, dass weniger Menschen nach Europa kommen oder dann nach Deutschland, weil die Landräte, die Kommunen, die Bürgermeister, die Flüchtlingshelfer, die sind überfordert. Die sind schlicht und einfach überfordert. Und nicht aus Boshaftigkeit oder vermeintlichem Rassismus, sondern schlicht, weil sie nicht mehr können. Weil nach einem ankommenden Flüchtling kommt immer die Integration. Und die geht irgendwann nicht mehr, wenn du die Infrastruktur dafür nicht hast. Es ist eigentlich ziemlich einfach.
Kommt da jetzt die von Markus Söder eingeführte, schauen Sie, wir brauchen eine Integrationsgrenze. Kannst du mir das erklären, Helene? Was das eigentlich sein soll, die Integrationsgrenze. Naja, hat er ja bei Aiwanger schon nicht geschafft, ihn in die Gesellschaft richtig zu integrieren.
Das ist auch bei manchen Bayern schwierig. Es ist so lustig, es ist eigentlich nicht lustig, sondern eher irgendwie auch bitter und tragisch. Ich beobachte jetzt ja Migrationspolitik schon seit einigen Jahren und man stellt immer wieder fest, dass dieselben Vorschläge alle paar Jahre wieder hochgespült werden und dann einfach nur ein bisschen anders heißen. Also Obergrenze heißt jetzt Integrationsgrenze. Ja. Was früher die Ausschiffungsplattformen bei Horst Seehofer waren, ist jetzt Drittstaatenlösung. Ja, dann erinnern wir uns an den atmenden Deckel und all diese Geschichten. Also es kommt alles wieder. Und das Problem ist insofern, da würde ich Michael in einer Nuance nur widersprechen. Es ist eben auch das, was die Union vorhat. Klingt immer alles gut und entschieden und wir müssen, weil das ist in der Opposition halt immer deutlich einfacher. Also es gibt halt tatsächlich keine Wunderwaffe in der Migrationspolitik. Es gibt ganz viele kleine Stellschrauben und auch ich bin der Meinung, dass man an vielen davon drehen muss und das wird nicht getan. Aber den einen großen Wurf, jedenfalls wenn wir bei unserer Rechtslage im Grundsatz bleiben, wenn wir bei unserem ganzen Existenzminimum, bei unserer Humanität und sonstigen bleiben und auch den Lehren aus der Geschichte, weil das ist ja am Ende immer noch Ausdruck davon, dass wir verfolgten Asyl gewähren, weil selber Deutsche, die nicht in Deutschland bleiben konnten, vor allem die vielen Juden, aber auch andere, woanders Asyl bekommen haben. Wenn wir dabei bleiben wollen, dann ist es schwierig. Das heißt nicht unmöglich, aber es ist nicht so einfach, wie jetzt auch der ein oder andere CDU und insbesondere CSU-Mann und gelegentlich auch Frau sagt. So,
aber was wird denn passieren, wenn die sich heute treffen? Dann ist es doch dasselbe wie immer. Dann sagt Olaf Scholz, so jetzt habt ihr ja noch eine Milliarde oder eine halbe, weil jetzt ist ja, ne, danke Verfassungsgericht, danke Friedrich Merz, ist die Kohle ja noch knapper. Was soll denn da sonst passieren, außer dass es noch ein paar Euro mehr gibt und dann heißt es, wir treffen uns im November wieder, um wieder an derselben Stelle zu stehen.
Aber das ist für mich genau das Problem. Es geht nicht um Geld. Es geht in der Flüchtlingspolitik nicht um Geld.
Scholz, aber das ist immer die Antwort. Das ja, ist, aber also weder, es geht nicht um Geld, aber das na, ist immer die Antwort, ja, die dann kommt.
Und das ist das Traurige, das ist das Ambitionslose und ehrlicherweise, das ist Verweigerung von Politik. Die Länder legen ja sogar noch Euros drauf, die vom Bund kommen, um die Infrastruktur überhaupt nur für eine Unterbringung, gar nicht für eine Integration zu leisten. Deswegen, ich teile alles, was Helene sagt. Nur eine Sache finde ich eben, ist schon entscheidend. Priorisiert die Politik dieses Thema überhaupt? Und das hat sie nicht. Das hat Scholz nicht, das hat Faeser nicht. Es gibt keine EU-Sondergipfel, wo das EU-Türkei-Abkommen neu gemacht wurde. Es ist nicht so, dass Scholz seit 2 Jahren durch die Länder reist und versucht, Rückführungsabkommen zu machen, damit die Abschiebungen in Deutschland tatsächlich auch beschleunigt werden können. Also man lässt die Länder alleine, man lässt die Landräte alleine. Das sind parteiübergreifend, sind die sich vor Ort alle einig. Ich finde, man sollte einfach auf die Praktiker hören, gar nicht auf die Bubble-Journalisten in Berlin. Red doch einfach mit den Leuten vor Ort, die sich um die Flüchtlinge kümmern. Red mal mit denen. Dann kriegst du nur eine Aussage.
Also
nur eine Aussage,
absolut.
Tut was. Und die
das
tun
stimmt,
nichts.
Aber ich war jetzt mit dem Kanzler vor einigen Monaten in Nigeria, wo es genau um diese Frage ging. Insofern, es stimmt nicht ganz, dass nichts passiert. Jetzt bin ich hier schon die Scholz-Apologetin. Aber gut, er war in Nigeria und hat versucht, ein Migrationsabkommen zu verhandeln oder jedenfalls hat das mal so angeboten und gesagt, könnt ihr mal anfangen, damit eure Straftäter und eure überhaupt Nigerianer, die nicht in Deutschland bleiben dürfen, zurücknehmen. Und dann sagte der Präsident in der Pressekonferenz, machen wir schon, wenn es Nigerianer sind. Aber wenn die keinen Pass haben, wissen wir ja nicht, ob es Nigerianer sind oder vielleicht jemand anders. I don't know. Es ist halt auch am grünen Tisch immer alles ganz einfach. Man muss einfach mit diesen Ländern verhandeln. Und diese Länder sagen aber so, ey, wir haben so viele junge Menschen. Also wir haben hier hunderte von Millionen jungen Menschen, die hier keinen Job haben. Das Letzte, was wir, glaube ich, wollen, sind auch noch die Leute, die bei euch nicht zurechtgekommen sind, jetzt hier zurückzunehmen. Ich
also
sag's nur. Anstrengung auf jeden Fall, aber zu behaupten, es sei alles total einfach, ist nicht redlich.
Das sagt ja keiner.
Einer
will
sich,
ja nicht mal
du
mehr
schon
ich.
Gar nicht.
Das sagt ja nicht mal mehr ich.
Aber einer will es möglicherweise heute trotzdem sagen, wenn man sich dann am Ende zusammengesetzt hatte und die Ergebnisse präsentiert werden. Das ist er hier.
Gewinner des Tages.
Ja, möglicherweise sogar vielleicht dieses Jahres. Merz ist kaum noch zu toppen, so schreibt es Wolfram Weimer bei NTV. Friedrich Merz ist in der Offensive, Hendrik Wüst wirkt hingegen regelrecht abgetaucht. Spielt er schlafendes Krokodil und wartet noch auf seinen Moment? Da ist aber jetzt auch also Franz Josef Wagner in Wolfram Weimer hineingefahren. Oder hat er die Kanzlerkandidatur wirklich abgeschrieben, wie man in der CDU jetzt hört? Ja, also Friedrich Merz ist für Wolfram Weimer der Gewinner überhaupt, weil er als Partei Vorsitzender Erfolg hat, weil er als Oppositionsführer Statur gewonnen hat und vor allem die gröbsten Ausreißer in den letzten Wochen hinter sich gelassen hat und weil Wüst auch in der CDU gar nicht so wahnsinnig stark dasteht, wie man von manch anderen hört. Und möglicherweise steht Merz auch in dieser Woche besonders gut da, weil der Bundeskanzler respektive der Verteidigungsminister in dieser Woche wieder so besonders schlecht dastehen.
Der September wird der neue März jedenfalls. Da ist nämlich die Kanzlerkandidatenkür laut dem Ministerpräsidenten Michael Kretschmer ist die Entscheidung gefallen. Der hat das in einem sehr charmanten News-Podcast namens Table Today an diesem Mittwoch gesagt. Zufall. Und für viele Landeschefs.
Jetzt hast du ja schon gespoilert, jetzt muss man den ja gar nicht mehr hören.
Du, wir sind ja parallel auch bei dir. Wir können ihn ja nicht mal mehr selber gerade hören. Aber im Ernst, die CDU-Landeschefs wissen, dass Wüst warten kann. Und Wüst ist auch kein Beißer, ist kein Kämpfer, ist keiner, der den Streit erneut will. Und Merz will auf jeden Fall Kanzlerkandidat werden. Und alle wissen, dass vor 2 Jahren es schon mal einen Streit zwischen zwei sehr selbstbewussten Unionspolitikern gab. Da gab es mal was. Insofern gibt es nur noch ein Szenario Wüst. Und das hat mit dem anderen sehr selbstbewussten Politiker zu tun aus dem Süden, nämlich Markus Söder. Sollte der einen, wie auch immer, gearteten schmutzigen Deal mit Wüst doch noch machen, nach dem Motto, ich mache ein Veto gegen Merz und schlage dich vor, wenn du ein paar Landeschefs hinter dich bringst, dann und dafür gibst du mir, keine Ahnung, den Bundespräsidentenposten in wenigen Jahren. Das könnte ja so ein Deal sein, aber es ist wirklich sehr unwahrscheinlich. Merz wird und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Kanzlerkandidat. Freu dich drauf, Micky. Helene, ja, freut
also
sich,
ich bin
oder
völlig
Helene?
Begeistert. Völlig, klar. Helene ist auch schon völlig elektrisiert.
Ja, riesen, ja.
Juhu. Ist denn Markus Söder, also ich war völlig geschockt jetzt von diesen düsteren Worten Mick Brökers, ist denn Markus Söder zu schmutzigen Deals überhaupt in der Lage? Scheitert es nicht
um
eigentlich
Gottes
schon daran?
Willen.
Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ne? Nein, kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen. Ich war lustigerweise kürzlich in Bayern bei einer Veranstaltung in Augsburg, was sehr nett war. Und das war eine interessante Diskussion mit den Bürgern, wie man so sagt, vor Ort, ja. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ich als Preußin muss mich ja immer da zurückhalten, wenn es irgendwie um das Bayerische geht, das, was man ja dann vielleicht nicht so im Blut hat. Und habe dann irgendwie gesagt, also aus preußischer Sicht wirkt ja Markus Söder auch so ein bisschen wie so ein Brehofer, ja. Also er sagt mal so, mal so. und hatte dann auch so ungefähr 3 bis 8 Beispiele parat, weil das ja halt irgendwie alle paar Tage passiert. Und es wirklich ein schallendes Lachen ging durch den Saal. Und ich dachte, guck mal, so leicht kann man die Herzen der Augsburger jedenfalls erobern. Das ist offensichtlich nicht his Homeland. Oder die sind einfach
Oberschwaben, ne?
Lachen
Oberschwaben
halt auch,
ist halt,
oder sie lachen halt auch über ihren Chef und wählen ihn trotzdem. I don't know. Aber
also
es war jedenfalls eine ganz interessante Erfahrung.
Für mich ist, also mir wird ja mal nachgesagt, ich würde Söder hassen oder so. Überhaupt nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Ich liebe Söder, aber ich liebe Söder mittlerweile so, wie ich halt Joe Gerner bei GZSZ liebe oder die Leute J.I. Ewing bei Dallas geliebt haben. Also ich liebe Söder wirklich ausschließlich als Entertainer, als Comedian. Für mich ist er wirklich Comedian. Als Politiker, muss ich sagen, bin ich jetzt nicht sein größter Fan, aber ich finde ihn natürlich brüllend unterhaltsam. Deswegen sitzt er auch immer in den Talkshows. Klar.
Seine Verkleidung.
Schau dir sein Social Media Reel, der ist wirklich, tut mir leid, Helene, der ist noch spannender als deiner.
Ja,
noch.
Er macht halt noch. Auch wirklich viel mehr. Aber ich wollte gerade sagen, also lass noch mal 8 Wochen vergehen, und Söder zieh dich warm an.
Sag mal, aber jetzt mal zu was anderem,
Das Kleingedruckte.
Ursula von der Leyen, ihre Kritiker rüsten verbal auf. So schreibt es Uwe Vorkötter für T-Online. Die Linken verteufeln sie, ihre eigene Partei, die CDU, fremdelt mit ihr. Trotzdem ist Ursula von der Leyen die mächtigste Frau Europas geworden und sollte es auch in den nächsten 5 Jahren bleiben. Und im Vorgespräch wurde mir mitgeteilt, dass Söder und Merz gerade wie so ein Odd-Couple jetzt irgendwie zu von der Leyen reisen. Was ist das denn für ein Trip? Was soll denn das?
Ja, die beiden führenden Unionspolitiker müssen selbstverständlich in Bukarest klatschen, wenn die gemeinsame, geschätzte CDU-Politikerin nominiert wird von den europäischen Konservativen als Kandidatin für den EU-Kommissionspräsidenten. Ja. Klammer auf, beide hadern hinter den Kulissen massiv mit ihrer doch sehr ökologisch-sozialdemokratischen EU-Bürokratiepolitik, aber sehen keine Alternative zu ihr.
Ist es der New Green Deal, den sie ihr vorwerfen, oder was ist es?
Ja, das ist so, und das ist am Ende ohne Alternative, wie Angela Merkel sagen würde, weil du kannst ja nicht die CDU-Frau an der Spitze Europas mit einem, sagen wir, bayerischen Manfred Weber ersetzen und dafür auch noch 2 Unionsmänner mit ihrem Ego ins Rennen schicken. Also das geht einfach nicht. Also man muss sich hinter die stellen, und das haben die beiden gemacht, aber so richtig überzeugt sind sie nicht.
Aber Helene, sind die nicht vielleicht insgeheim auch froh, dass sie da als EU-Kommission Präsidentin wirkt und möglicherweise auch weiter wirken wird, dass sie nicht auf den Klops kommt, am Ende noch Bundeskanzlerin zu werden und die CDU-Granden irgendwann sagen, gar keine schlechte Idee. Mit dir würden wir nämlich hier komplett durchmarschieren, weil Merz zwar sehr erfolgreich ist als Parteivorsitzender, das würde ich ihm lassen, aber die Jungen und die Frauen hassen ihn halt einfach, und mit von der Leyen wird das Ding vielleicht einen ganz anderen Appeal und Approach haben, auch wenn sie möglicherweise fachlich nicht so gut ist wie Merz. Das würde ich jetzt gar nicht so sagen
das
wollen.
Das weiß
aber
ich ehrlich gesagt gar nicht, ob das...
Ist das nicht etwas... Ja, ich weiß es eben auch nicht. Ne?
Ja, also, bei der Fachlichkeit würde ich jetzt mal irgendwie sagen, sie hat ja schon auch bewiesen, dass
sie
das eine oder andere
gemacht.
Kann.
Ja, klar.
Ja, viel Erfahrung auf jeden Fall. Und
wenn es gerade um die Geräusche
verlassbar.
Geht, ne?
Ich sage nur 7 Kinder, also die Frau weiß, wie man Dinge organisiert.
Ja, allerdings.
Ob sie jetzt so die wärmste Person ist, die wirklich die Herzen der Menschen gewinnt und jetzt in Deutschland...
Anders als Merz?
Also sie, da haben sie ein ähnlich gelagertes Problem. Sie ist natürlich auch vielen konservativen CDUlern viel zu liberal und so. Deswegen weiß ich nicht, ob sie jetzt den Durchmarsch in Deutschland machen würde. Interessant ist ja, wenn man sich mal überlegt, wie sie am Ende überhaupt auf diese Position gekommen ist. Es war Emmanuel Macron, der 2019 war es, sie auf das Schild gehoben hat, während ja eigentlich Manfred Weber der Spitzenkandidat war, also ein Bayer, ein CSU-Mann, den dann aber so recht doch keiner wollte, war alles bitter für ihn, er galt nicht so wirklich als satisfaktionsfähig und damit war dieses ganze Spitzenkandidatenmodell, auf das das Europäische Parlament so stolz war, alles weg. Aber Ursula von der Leyen wurde es.
Vielleicht hat sie ihn an seine Theaterlehrerin erinnert. Und da war plötzlich irgendwie, da setzte etwas in ihm aus. Man weiß das ja manchmal nicht.
Das ist eine total interessante These. Müssen wir mal, ist mal ein Rechercheansatz.
Das ist ja vor allen Dingen ein ganz mieser sexistischer Ausfall, auf den ich aber bestehe, dass der drin bleibt. Man weiß ja nie, was für Trigger da plötzlich sind. Ne?
Ja,
vielleicht ist es auch einfach eine strategische Entscheidung.
Ich finde das auch wichtig, dass man sowas mal rauslässt. Das ist total in Ordnung. Und ich als Frau in der Runde kann das jetzt auch wirklich
so kurz vorm Weltfrauentag ist das natürlich ganz wichtig, dass einem noch so ein Ding
entfährt. Ich lehne das natürlich just for the record mit Abschau und Abhörung ab. Ist
klar. Verlierer des Tages.
Ist mutmaßlich jetzt, da wir senden, bereits Joe Biden und Gewinner des Tages ist mutmaßlich Donald Trump, der an diesem, ja jetzt ist es nur der Wednesday, aber der Super Tuesday ist in den USA gerade zu Ende gegangen. Es wird natürlich so sein, also jetzt zum Zeitpunkt, da wir reden, steht es noch nicht fest und irgendwie gefühlt ja doch schon, denn ich sag mal zwei Dinge. Donald Trump gewinnt with a landslide, wie man so schön in den USA sagt. Das ist halt einfach ein absoluter Durchmarsch. Das Ding schlägt komplett ein und Joe Biden wird zwar als demokratischer Kandidat natürlich auch bestätigt sein, aber es wird im demokratischen Lager doch schon auffallen, dass es eine enorme Zahl an undecided voters gibt, die sagen, ganz ehrlich, so richtig scharf bin ich auf Joe Biden auch nicht. Wie schief, lieber Mick, liege ich mit dieser Mutmaßung?
Es ist schon erstaunlich, dass zwei Drittel der amerikanischen Wählerinnen und Wähler beide Kandidaten ablehnen, Biden und beide. Und trotzdem gibt es offenbar überhaupt kein Szenario, Joe Biden in irgendeiner Form noch auszutauschen. Zum Beispiel mit der von mir wirklich sehr gewünschten Gretchen Whitney, die heißt Gretchen. Ein so wunderbarer Name.
Whitney,
genau. Gretchen Whitmer. Und die ist eine Gouverneurin und hat einen wunderbaren Vornamen. Und alleine dafür würde man wahrscheinlich schon sagen, muss sie gewählt werden. Ich weiß, es ist wirklich verzweifelnd. Zwei alte, weiße Männer, grumpy old Americans, die eigentlich kaum noch einen hinterm Ofen hervorlocken und trotzdem wird es dazu kommen und am Ende wachen wir wieder mit Donald Trump auf. Wahnsinn.
Who knows? Wir werden sehen, aber interessant finde ich, wenn ich jetzt nochmal die geschätzten Kollegen der FAZ, bei der ich so gerne gearbeitet habe, zitieren darf mit einem wirklich großartigen Text, der kürzlich erschienen ist, darüber, dass es eben doch möglicherweise einen dritten Weg gibt, nämlich eine Gruppierung, die No Labels heißt und jetzt das Gefühl hat, dass es eben, also von der Analyse ausgehend, ja, dass einfach sehr viele Menschen in diesem großen und großartigen Land, in das ich übrigens heute aufbreche.
Das wirst du uns gleich noch sagen, wohin, genau, da müssen wir noch kurz drüber sprechen.
Transparency, also morgen aufbreche, dass einfach diese große Gruppe, die sich nicht entscheiden kann, weil sie sowohl Trump als auch Biden nicht mag, dass die sich für einen dritten Kandidaten allerdings, der steht noch gar nicht fest, sondern die
Ross
Gruppe
Perot.
Will sich dann auf einen einigen.
Die Älteren werden sich erinnern.
So. Und dann hat mein Kollege, aber auch mein Ex-Kollege, muss ich sagen, auch recherchiert, dass das natürlich schon in der Vergangenheit das ein oder andere Mal versucht wurde und immer grandios gescheitert ist. Ich glaube, im allerbesten Fall hat mal jemand sowas wie 50 Wahlmänner zusammengekriegt.
Ja.
Und das war nur in einer ganz großen Sonderkonstellation. Also am Ende wird es nicht klappen, aber man sieht doch einen kleinen Funken Hoffnung, dass es irgendwann mal jemand, der unter 75 ist in den USA, vielleicht doch noch schaffen kann.
Darf ich aber zitieren, bitte ganz kurz? Es ist am Ende the winner takes it all. Und deswegen muss man leider sagen, all diese kleinen Splittergruppenversuche führen am Ende nicht dazu, dass einer der beiden ganz großen Kandidaten der ganz großen Parteien, die am Ende alle einsammeln, die mehrheitlich bei ihnen sind, zu Fall bringen könnte. Ich finde die Spekulation auch so schön, und but it's not gonna happen. I befürchte.
Unterm Radar.
Ja, wo ist Habeck? Tagelang nichts von Habeck gesehen und gehört. Helene, klär uns auf, wo ist er?
Ja, er ist im Regierungsflieger jetzt, nachdem wir senden, wenige Stunden später brechen wir, ich darf mitfliegen und freue mich wirklich sehr darauf, nach Amerika auf in drei wunderschöne Städte, nämlich Washington, New York und Chicago. Bis Samstagabend, Sonntag früh. Ja, genau, es sind jetzt natürlich die Städte, die, sagen wir mal, uns relativ nah sind und insofern Wäre es auch interessant gewesen, nach Texas oder Colorado zu fahren, aber da durfte ich jetzt leider nicht mitreden. Mhm. Insofern freue ich mich über das, was es gibt.
Geht es um LNG oder worum geht's? Was macht er da?
Verschiedenes. Er hat auch ein Gespräch mit Antonio Guterres, wo es um die Konflikte dieser Welt geht, also um Gaza und um natürlich die Ukraine. Er trifft sich mit Janet Yellen, der Finanzministerin, und redet über natürlich auch den IRA, also den Inflation Reduction Act, der ja der deutschen Wirtschaft das Leben schwer macht. Er hat Treffen mit Wirtschaftsvertretern und alles. Also es ist eine wirtschaftspolitische Reise, aber er hat auch, wie es hieß, Termine als Vizekanzler, also gerade natürlich diese sicherheitspolitischen Themen sind und so. Und dann ist auch natürlich interessant, was er sich anhören muss zum Thema WebEx-Leak. Ja, oh Gott. Also ob da die Amerikaner ihm vielleicht sagen, könnt ihr mal ein bisschen aufpassen, wie ihr eigentlich kommuniziert und vielleicht
sind
nicht.
Sind das dieselben Amerikaner, die uns damals abgehört haben und Merkel? Sind das diese Amerikaner?
Ja, die wissen halt, wie es geht. Zumindest,
Abhören unter Freunden ist völlig in Ordnung. Abhören unter Freunden finde ich okay.
Finde ich auch in Ordnung, ja. Ja, toll. Nein, aber wie jetzt mal aus der wirtschaftspolitischen Perspektive, nach allem, was ich weiß, sind wir ja aus der Krise jetzt noch nicht vollständig raus. Wie viel können wir uns denn, wir Bürgerinnen und Bürger, wie viel können wir uns von einer solchen Reise des Wirtschaftsministers versprechen?
Naja, also diese einzelnen Reisen kosten wahrscheinlich den Steuerzahler deutlich mehr, als sie jedenfalls mal unmittelbar
Julian Reichel bringen. Tobt bereits. Ja. Er rechnet jetzt schon durch.
Ja, ganz bestimmt. Rechnet mal durch, was dann auch, ich glaube, in Massen.
Wenn jetzt Robert Habeck irgendwo noch ein Eis isst oder irgendwie so ein, oder so ein Dorito oder eine Tüte Chips, dann ist aber, brennt aber Nios.
Oder wenn das Eis auch noch einen Plastiklöffel hat oder so, Gottes dann ist echt
Stimmt,
was
ach,
los.
Scheiße, hör auf.
Ich werde es ganz genau beobachten.
Dass er nicht mit dem Babuling gefahren ist, reicht schon.
Auf Insta werde ich alles posten. Und nein, aber mittelfristig, langfristig ist es natürlich wichtig, dass man zusammenarbeitet, dass man in Kontakt bleibt, in engen Kontakt. Ja. Ich meine, ich halte es ja nach wie vor wirklich als unfassbare Dummheit, dass man damals unter Obama TTIP nicht verabschiedet hat für eine enge wirtschaftliche Verflechtung. Diese Argumente, die damals vorgetragen haben, waren ja größtenteils wirklich hanebüchener Natur, von großer Unkenntnis geprägt. Und
was ist das Chlorhühnchen?
Das Chlorhühnchen, die angebliche Schattenjustiz und all diese Geschichten. Jedenfalls, jetzt ist das alles nicht mehr möglich und es ist deutlich schwerer. Aber wenn man mal sieht, erstens Wertepartner, das ist ein abgegriffener Begriff und trotzdem stimmt es am Ende. Mit wem möchte man zusammenarbeiten? Mit China, Russland oder mit Amerika? Müsste die Antwort für die allermeisten doch klar sein. Und es ist ein ganz wichtiger Handelspartner. Und natürlich ist es deshalb wichtig, dass man auch in einem Jahr, in dem in Amerika gewählt wird, wir haben gerade drüber geredet, wo Trump nochmal an die Macht kommen könnte, bestimmte Dinge absteckt. Vielleicht auch, wenn er schlau ist, mit dem einen oder anderen Republikaner auch mal redet, weil das natürlich die Kontakte sind, die man in Zukunft möglicherweise brauchen wird.
Der Trick der Woche.
Achtung, eklig. Calvin Harris verrät sein Geheimnis gegen Jetlag. So zitiere ich den Stern. Als DJ ist Calvin Harris in der ganzen Welt unterwegs und bewegt sich oft in verschiedenen Zeitzonen. Um dem Jetlag vorzubeugen, hat der 40-Jährige ein eigenwilliges Ritual entwickelt. Er isst im Flugzeug rohe Eier. Das hat er wohl einem Radiosender erzählt. Vor ein paar Wochen saß ich auf einem British Airways Flug und die Flugbegleiterin sagte mir, sie hätte noch nie jemanden gesehen, der Eier aufschlägt und sie sich am Platz in den Mund schüttet. Aber das war ich. Das mache ich nur mal. Ich hatte 6. Ich mag es, das Eiweiß loszuwerden. Also nehme ich nur das rohe Eigelb. Ich finde, das hilft gegen Jetlag. Ganz kurze Frage. Niki, was ist das Ekligste, was mal jemand gemacht hat gegen Jetlag?
Rohe Eier essen.
Danke. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich jemanden gesehen habe, der rohe Eier zu sich genommen hat, das war im ersten Schimanski-Tatort, inspiriert natürlich von Rocky Balboa. Und er sagt, ich brauche die rohen Eier, die brauche ich als Kraftzentrum. Aber dass das einer im Flieger gemacht hat, Mick, du bist so ein Typ natürlich dafür, du hättest 8 Eier genommen, das wissen wir alle. Du hättest sie sogar selber gelegt.
Du unterschätzt meinen, wie auch immer, gearteten Macho-Testosteron-Duktus. Ich will dir mal eins sagen, ich finde es ekelhaft.
Ich habe dich aus dem Fußballplatz gesehen. Ich weiß, wie du da agierst.
Ja, aber okay, da bin ich ein anderer Mensch. Das ist ein bisschen wie bei, ich weiß nicht, ob du noch Sylvester Stallone kennst in dem wunderbaren Trucker-Film. Wenn du diese Kappe umdrehst, und das ist bei mir wie mit den Schienbeinschonern, wenn ich die anziehe, bin ich ein anderer Mensch. Verstehst du? Du weißt das.
Es ist ja, pass auf. Niki, over the top. Niki, wie findest du Over the Top?
Bester Film aller Zeiten.
Mega. Die hat Bester Ahnung, Film die Frau. Die Frau hat Ahnung.
Ja, eine absolute Cineastin wie du. Naja,
whatever. Aber lass mich einen Satz sagen, ja, weil ich liebe ja Poached Egg. Ich weiß gar nicht, ob ich das morgen früh um 6 Uhr hier im Savoy Hotel bekomme. Das ist wirklich das aller... Das ist, sind ja eigentlich verlorene Eier, aber rohe Eier...
Ja, verlorene Eier ist natürlich insofern sehr witzig, weil wenn man es liest, steht da ja pochierte Eier und das ist natürlich eingedenk der aktuellen Liebeswirren. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Helene, was hilft bei dir gegen Jetlag?
Schlafen. Hey. Ja, aber ich kann ja Gott sei Dank, ich bin ja so eine erstens Schnellschläferin, das irritiert immer alle Menschen. Ich kann auch im Flieger sehr gut schlafen. Ich kann wirklich fast überall, ich bin früher tatsächlich in irgendwelchen Clubs als Abiturientin in Hamburg, habe ich mich manchmal kurz auf so eine Box gelegt und geschlafen. Also das, ich kann wirklich sehr, sehr schnell einschlafen.
Ich kann auch überall pennen, das ist auch meine Superkraft.
Micky, neulich in der Redaktionskonferenz.
Dadurch, dass ich ja relativ klein bin, kann ich mich auch, und die Luftwaffe hat ja große Sitze, ich kann mich da so einringeln und dann wirklich gut schlafen. Ich finde übrigens, wenn ich mal diese Eiergeschichte nochmal kommentieren darf, ich finde, der rohe Eier natürlich, ich finde jetzt so ein durchgekochtes Ei finde ich ehrlich gesagt auch nicht so lecker, wenn das so bröckelig ist. Aber jetzt zum Testosteron, wenn ich da meine 5 Cent so abgeben darf, würde ich ja sagen, der echte Superman, der braucht überhaupt kein rohes Ei, schon gar nicht 8 Stück oder sonst irgendwas, um das zu überstehen, oder? Der wuschelt sich einmal durchs Haar, rüttelt sich einmal die Brust und es geht los, oder?
Ne? Ich wollte gerade sagen, sie Habeck, redet schon wieder über Habeck.
Ich rede überhaupt nicht was.
Aber die Szene im Regierungsflieger stelle ich mir so toll vor. Du sitzt da so und guckst ein paar Meter weiter.
Er ist doch ein Softie, Entschuldigung.
Ein paar Meter weiter. Er ist ein Softjog. Ne, ein paar Meter weiter habe ich plötzlich
Soft
so...
Egg.
Frau Bobrowski, gucken Sie mich nicht so an. Ich gegen Jetlag. Ich 8 rohe Eier. Oder kann ich Ihnen Spiegelei anbieten? Ich brate es direkt auf meinen Bauchmuskeln. Das ist die Szene, die... Also ich bin sehr gespannt.
Also, wenn das passiert, werde ich es auch auf Insta sofort posten.
Ja, dann finde ich allerdings
bitte
auch...
Bitte like das, ja.
Habeck brät die Spiegeleier direkt auf seinem heißen Sixpack. Das ist im Grunde genommen die... Am Super Wednesday in der Regierungsmaschine.
Ist sehr schön, ja.
Ja, naja. Kommen wir mal zu einem Transportmittel, in dem Eier auch eine Rolle spielen.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Wellenstreik, die neue Folter, eine Post von Wagner. Seit gestern taucht dieser Begriff auf. Lokführer wollen in Wellen streiken, ihre Streiks kommen in Wellen an, unangemeldet. Eine Streikwelle überrollt uns, kaum schnappen wir nach Luft, kommt die nächste Welle. Erschlafft liegen wir alle am Strand, wenn wir nicht ertrunken sind. Zum Wellenstreik, sagt Lokchef Klaus Weselski. Damit ist die Eisenbahn kein zuverlässiges Verkehrsmittel mehr. Er hat recht. Wenn niemand mehr weiß, wann, wie und ob Züge fahren, dann steht Deutschland still. Die Lokführer sagen nicht mehr, wann sie streiken wollen. Morgen, übermorgen, zu Ostern. Was für ein Deutschland erleben wir? Wir können nicht mehr fahren, wohin wir wollen. Wir wissen nicht mehr, ob wir aufstehen oder liegen bleiben sollen. Wer kein Auto hat, weiß überhaupt nichts. Deutschland erscheint mir wie ein abgehängtes Firmenschild. Was verdammt ist nur bloß los in unserem Land? Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Ist das ein Wahnsinn? Ist das ein absoluter Wahnsinn? Das ist schön.
Ich möchte nicht, dass du jetzt Wellen hier so diskreditierst und wirklich vorsichtig, weil der wirklich allergeilste Film aller Zeiten, wo gerade Niki sagte, Over the Top, ist eigentlich Gefährliche Brandung. Komischerweise musste ich wirklich gerade an diesen Film denken und das ist sensationelle Zitat, Surfen ist die Erleuchtung. Und komischerweise musste ich bei Wellenstreik gerade an Surfen denken. Ich weiß auch nicht,
warum. Das ist aber so, guck mal, mit so einem Mann sitze ich in einem Büro, der solche Assoziationen hat. Da hört man so einen Text aus der Bild und er sagt.
Ey, meine Assoziation ist natürlich bei Welle im März ist natürlich Corona. Aber gut, ich mache ja auch jeden Tag einen News-Podcast. Ne? Natürlich denke ich an sowas, anders als Michael Brücker. Übrigens, das Absurde ist tatsächlich, dass Gefährliche Brandung, glaube ich, der Film ist, den ich am meisten in meinem Leben gesehen habe. Ich glaube, dreistellig.
Wow, das
da
ist
kann man, aber da, also, Helene, da kann man aber mal sehen, so, was für Typen Bröker und ich sind. Das sind wir sind so
ganz
richtige.
Ganz tolle Typen.
Vaya con Dios, amigo. Vaya con Dios.
Also mir fiel natürlich sofort ein, der Titel der Taz vor 2-3 Tagen,
wo
sie ist, großartiger Titel. Wir müssen uns auf wie war das?
Weselski drum mit Dauerwelle.
Ja. Weselski drum mit Dauerwelle. Oder eine herrliche Fotokollage, wo er mit Lockenwicklern dasteht. Es sieht wirklich fantastisch aus. Und muss ich wirklich auch großes Kompliment an die Kollegen, die es einfach schaffen, die witzigsten
sowieso.
Titel.
Ja, liebe Grüße an Lukas Wallraff und Co. Das ist wirklich auf ganz, ganz hohem Niveau. Liebe Grüße. Guck mal, haben wir am Ende noch die Taz gelobt. Ne? Ist doch toll.
Also wirklich, einmal durch.
Ja, einmal durch.
Kollegen gönnen können, oder? Ist es nicht so?
Man muss auch Jönne können, heißt das.
Man muss auch Jönne können. Heißt es im Savoy, in dem Michel Brücker gerade sitzt und in wenigen Stunden dann auch noch zu hören ist mit Helene Brubowski. Table Today heißt der Podcast. Nehmen Sie sich die Zeit, da ist doch immer noch, ne? Die halbe Stunde ist doch noch zusätzlich drin, oder? Da muss doch machbar sein.
25 Minuten.
Ach, guck mal, siehst du, also bitte. Ja, mit Werbung ist eine halbe Stunde, da kommt ihr auch noch hin. Also, ihr Lieben, macht's gut, hat Spaß gemacht. Bis
vielen Dank.
Bis in Kürze.
Ciao, Miki. Ciao. Danke,
tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hannah Marahiel. Executive Producer Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Martin Baum. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt. Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.